Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, finden wir im Zusammenhang mit der Einsetzung des Abendmahls folgendes Gespräch zwischen Jesus und Simon Petrus. Jesus spricht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat sich euch von Gott ausgebeten, um euch im Sieb zu schütteln wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder. Petrus aber sagte zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Da sprach Jesus: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, bis du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Liebe Gemeinde, wir haben in unserem Leben viel gehört und gesungen von der Treue Gottes zu uns Menschen. Gewiss, manchmal zweifeln wir auch an der Treue Gottes zu uns, besonders dann, wenn es uns nicht gut geht. Auf einmal sind wir uns dann nicht mehr so sicher, dass er seine Verheißungen in unserem Leben und an uns erfüllen will. Werden wir aber dann gefragt, welche seiner Verheißungen wir denn genau meinen und deren Erfüllung wir vermissen, geraten wir wohl in Verlegenheit. Müssen wir erst nachdenken, blättern ein bisschen in der Bibel und suchen hilflos, was wir denn da eigentlich gemeint haben mit den Verheißungen Gottes, die sich in unserem Leben erfüllen sollen, als Ausdruck seiner Treue. Wie aber steht es eigentlich mit unserer Treue zu Gott? Und das sei jetzt unser Thema. Wie steht es mit der Erfüllung unserer Gelübde und Versprechen, die wir in bestimmten Situationen unseres Lebens heimlich oder öffentlich ihm gegeben haben? Vor einer Prüfung etwa: Herr, wenn ich die bestehe, dann. Oder in einer Krankheit, einer bedrohlichen Krankheit: Herr, wenn du mich wieder gesund machst, dann. Oder wenn es darum ging, vielleicht im Geschäft um einen Auftrag zu ringen, zu kämpfen: Herr, wenn ich den bekomme, dann will ich dir. Oder sei es um eine Arbeitsstelle: Herr, wenn ich die Arbeitsstelle bekomme, dann. Oder mitten in einer Gefahr: Herr, wenn du mich noch einmal da herausbringst, dann. Versprechen, die wir Gott gemacht haben, es sei aus Dank oder aus Angst. Nun verbinden wir Treue zu Gott in unserem Bewusstsein in der Regel mit einer Art Belohnung. Wir sind ihm treu aus Dank dafür, dass er uns hilft oder geholfen hat. Wir erwarten seine Treue zu uns als Dank dafür, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen. In unserem Text aber erscheint die Frage nach der Treue des Menschen in einem anderen Zusammenhang. Petrus wird darauf aufmerksam gemacht, dass sein Leben in Gefahr ist. Petrus macht nicht Gott darauf aufmerksam, dass sein Leben in Gefahr sei und Gott ihn bitte retten möge. und er ihm dann zum Dank irgendetwas verspricht. Es ist absolut umgekehrt. Petrus wird darauf aufmerksam gemacht, dass sein Leben in Gefahr ist. Und zwar aus einem ihm verborgenen Hintergrund. Dort wird er bedrängt, angefochten werden. Er ist einer Begehrlichkeit ausgesetzt, die nach ihm greift und mit der er gar nicht rechnet. Und diese Begehrlichkeit greift nach seiner Person, nach Geist und Herz, nicht nach Besitz. Es ist eine Bedrängnis, die ihn erschüttern wird. In seiner Gemeinschaft mit Christus und den anderen Jüngern, seinen Brüdern. Es ist eine Gefährdung, die ihn zerstören will. Seinen Glauben, nicht nur an Gott, sondern auch an sich und an andere. Und an der er zerbrechen könnte. Das heißt, alles, wofür er bis jetzt gelebt hat, seit er Christus kennt, das ist in Gefahr. Und in Christus hat er doch Gott auf eine ganz neue Weise kennengelernt. Haben sich ihm Welten, Perspektiven geöffnet, haben ihn jubeln lassen, ihn staunen und danken lassen und erkennen lassen, wer Christus ist. Und durch Christus, der Gott ist. Und er hat einen ganz neuen Gott kennengelernt. Und das ist in Gefahr. Gerade das soll erschüttert werden bis zum Zerbruch. Und daran und nur daran ist er mit seiner ganzen Person gefährdet. Am Neuen, das er in Gott kennengelernt hat, könnte er mit seinem Alten, das er auch ist, in seinem Wesen zerbrechen. Nicht andere würden ihn zerbrechen. Nicht Schicksalsschläge würden ihn zerbrechen, sondern er würde an sich selbst zerbrechen. An der Erfahrung seiner Untreue, die er nicht für möglich hält. Wie könnte das geschehen? Petrus setzt dem Wort von seiner Gefährdung das Wort und die Überzeugung seiner Treue entgegen. Ich bin bereit, sagt er zu Jesus, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das, liebe Gemeinde, ist ein großes Versprechen. Ungezählte Menschen geben heute für ihre Ideale von Demokratie und Freiheit für ihr Volk oder im Kampf für Menschenrechte ihr Leben hin, gehen in den Tod, ins Gefängnis und erdulden Folter. Ungezählte Menschen haben in der Geschichte ihr Leben in den Tod gegeben aus Treue zu ihrem Führer oder ihrem Volk. Hier aber ist von etwas ganz anderem die Rede. Von Petrus wird kein Heldentum gefordert. Er soll nicht für Jesus kämpfen. Er soll sich nicht für Gott opfern. Hier steht nichts von einem Martyrium. Petrus muss durch das Feuer der Selbsterkenntnis im Angesicht der ewigen Liebe Gottes zu uns Menschen. Um nichts anderes geht es. Er soll den tiefgreifendsten Wandel erfahren, der einem Menschen widerfahren kann. In der Erschütterung seiner selbst bis zum Verlust des Glaubens an Gott und an sich selbst. Er muss erfahren, dass sein vollmundiges Versprechen der Treue bis in den Tod, der unverbrüchlichen Loyalität zu Christus als seinem Freund und Lehrer und Meister, unglaubwürdig ist, nicht trägt. Dass er versuchen wird, in der Krise sich und nur sich zu retten. Nicht am feierlichen Geläut von Kirchenglocken soll er sich erkennen, sondern am Hahnenschrei in der Morgendämmerung. Ein Schrei der Kreatur wird ihn an das Jesuswort und seine Wahrheit in der Stunde der Wahrheit erinnern. Wird ihn erinnern, dass ihm gesagt ward: Du wirst dein Wort brechen, deine Treue hält nicht. Hier ist aber nirgends von Schuld die Rede oder von Beschuldigung. Jesus spricht nicht als der von seinem Jünger enttäuschten Meister. Jesus spricht von der erschütternden Selbsttäuschung des Menschen, an der wir Menschen einander täuschen, uns gegenseitig etwas vormachen und darum uns gegenseitig enttäuschen. Die tödliche Gefahr, die jede menschliche Gemeinschaft in sich trägt, ist die der Enttäuschung. Ist ein Mensch von einem Menschen enttäuscht, ist es, wie wenn das Licht ausgeht. Man kann es in den Gesichtern sehen. Es geht ein Laden runter. Eine Verletzung geschieht im Innersten. Und manchmal heilt sie nie. Und der Enttäuschung folgt unweigerlich die Abwendung, die Resignation und die Bitterkeit. Die Enttäuschung ist das tödliche Gift in jeder menschlichen Gemeinschaft und in unserer Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen ja eigentlich niemanden enttäuschen. Wissen wir doch, dass wir damit Ansehen, Liebe und Zuneigung verlieren. Darum strengen wir uns oft an, bis weit über unsere Grenzen. Und wenn wir dann einmal die Grenzen überschritten haben und uns die Wahrheit einholt, ist der Einbruch in uns umso tiefer, dass wir enttäuschen, trotz aller verzweifelter Anstrengung, es nicht zu tun. Die Wahrheit dessen, was wir sind, ist stärker. Was nun, liebe Gemeinde? Wir sind von dieser Wahrheit nicht nur nicht ausgenommen. Wir sind Exponenten dieser Situation. Ein jedes von uns, wie es hier sitzt. Und auch jene, die nicht mehr hier sitzen. In diesem Text gibt es aber einen Satz. Einen Satz ewiger Treue. Einen Satz ewiger Treue Gottes zu uns. Einer Treue, die sich von uns nicht enttäuschen lässt, weil sie zu tief die Wahrheit sieht, schaut, durchschaut. Eine Treue, die nicht mahnt und warnt: Petrus, tu das nur nicht. Um eins bitte ich dich, Petrus, enttäusche mich nie. Sondern: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Nicht nur steht hinter unserem Leben jene verborgene Bedrohung, die nach uns greift, uns begehrt, sondern hinter unserem Leben steht noch eine andere verborgene Wahrheit, ein Gebet. Ein Gebet des Sohnes zum Vater für dich und mich, für uns Mensch. Und in diesem Gebet liegt eine Verheißung. Eine Verheißung, die mit tiefem Bangen getragen wird, dass dein Glaube nicht aufhöre. In der Enttäuschung deiner selbst, im Zerbruch deines Bewusstseins, in der Begegnung mit deiner innersten Wahrheit. Und wenn du dich einst bekehrst, liebe Gemeinde, das ist die Zukunft Gottes, das ist die Zukunft, die Gott in seinem Herzen für uns bewahrt. Wenn wir von der Bekehrung reden, dann reden wir immer von einst, aber wir meinen die Vergangenheit. Wir reden dann von früher, damals. Und je länger die Zeit entfernt ist, desto schöner wird sie, desto grandioser verbrämen wir das Erlebnis. Das war noch ein Feuer der Liebe. Das waren noch Zeiten. Aber Jesus redet nicht von der Vergangenheit. Wenn es um Bekehrung geht, er redet von unserer Zukunft. Und zwar von einer verheißungsvollen Zukunft, die zur Gemeinschaft führt. Wenn du dich einst bekehrst, indem du durch das Feuer der Enttäuschung deiner selbst gegangen bist. Deiner selbst und in den Augen anderer. Wenn du dich dann umkehrst, stärke deine Brüder. Das bedeutet, hier wird ein neuer Grund zur Gemeinschaft gelegt. Nicht einer Gemeinschaft, die Ansprüche stellt, die Forderungen stellt, die Lob und Tadel verteilt, die zusammenhält, bindet und nachher rüttelt an der Bindung, sondern eine Gemeinschaft, die ersteht durch Stärkung. Stärkung und Stärken, weil derjenige, der es tut, durch die eigene Schwäche und ihren Abgrund gegangen ist. Er weiß, dass er sich nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die anderen nicht verlassen kann. Er weiß, dass das noch so gut gemeinte Wort des Menschen trügt. Er weiß, dass das so ist, entgegen allem, was sein Herz sich wünscht und ersehnt. Und an dieser Stelle wird der Grund gelegt für die neue Gemeinschaft. An dieser Stelle, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, feiern wir den Grund unserer Gemeinschaft, die nicht in unserer gemeinsamen Aktivität besteht, sondern die in unserer Gemeinschaft mit dem Tod Jesu besteht. Einem Tod, der uns mit hineinnimmt mit der Wahrheit unseres Lebens in das Nichts, in das Zerbrechen und in das Auferstehen im Angesicht der ewigen Liebe. Wir sind zu einem Tisch geladen, gewiss nur ein bisschen Brot, vielleicht auch zwei. Zu einem Schluck aus dem Kelch, vielleicht auch zwei. Ein Teller wird uns gereicht werden. können wir nehmen? Ein Kelch wird uns gereicht und wir trinken. Nimm, sagt Jesus, isst. Trinkt alle daraus. Dies ist der neue Bund, die Begründung der neuen Gemeinschaft in meinem Blut, nicht in deiner Treue. In meinem Blut, mit meinem Leben bezahlt, an der Wahrheit deines Herzens. Da ist der Grund gelegt für die Bekehrung, die uns als Verheißung begleitet, wenn du dich einst bekehrst. Es gibt eine Bekehrung, die kann ein Mensch nur erleben in der völligen Enttäuschung seiner selbst. Ein Gebet geht mit durch dein Leben, durch die Wahrheit deines Lebens. Ein Angesicht ist dir zugewendet. Augen suchen dich. Es kann sein, dass in jener Stunde sich deine Augen mit Tränen füllen. Sei froh, wenn du über dich weinen kannst. Eine Hand reicht sich dir. Eine Treue steht zu dir. Dann und gerade dann, wenn du nicht mehr stolz auf dich bist und auch keinen Grund dazu hast. Ganz ehrlich. Dort ist unsere Gemeinschaft begründet. Und wenn sie durch diesen Tod nicht hindurch geht, liebe Gemeinde, hält sie nicht. Sie wird zerbrechen an der nächsten Enttäuschung. An der tiefgreifenden Enttäuschung. Und wenn du noch standhältst, wenn die anderen dich enttäuschen, wirst du nicht mehr standhalten, wenn du dich selbst enttäuschst. Denn dann erträgst du die anderen nicht mehr und darum wirst du gehen. Und nur einer kann dich halten. Nur einer kann dein Herz wenden. Nur einer kann dich bekehren, der gesprochen hat, kehre dich zu mir. Ich tilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, mein Volk, spricht der Herr. Und in deinem Herzen wird eine Treue erstehen, die niemand versteht. Aber weil du weißt, wie sie zustande kam, wirst du sie verstehen. Und du wirst sehr gut verstehen, dass du nicht aus Bindung handelst, sondern aus Leben. Und darum wirst du nie mehr fürchten, Leben zu verlieren. Auch nicht durch die Gemeinschaft. Du wirst Leben gewinnen, bleibendes, ewiges Leben.